Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Die Berichte und Bilder von Flüchtlingsströmen, die nach Europa gelangen, die sind täglich präsent. Ertrunkene im Mittelmeer, Erstickte in Lastwägen auf Schlepperrouten oder brennende Flüchtlingsunterkünfte. Das beschämt uns zutiefst. Aber auch die Ereignisse der Kölner Silvesternacht oder der Terroranschlag auf dem Berliner Gendarmenmarkt. Das ist das, was uns Angst macht. Gruppen und Parteien greifen das Thema auf und nutzen es für ihre Zwecke, gute und fragwürdige. Christus sagt uns im Matthäus-Evangelium ganz klar, wie Gott zu Flüchtlingen steht. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. So auch der Titel unserer heutigen Sendung. Was soll man also da als Christ denken? Was tun, wenn uns trotzdem unbestimmte Furcht angesichts des Fremden beschleicht? Und wem soll man Glauben schenken, wenn die Zusammenhänge immer undurchschaubarer werden und man eigentlich gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist? Zeit, sich Klarheit zu verschaffen und einige Fakten zum Thema Flüchtlinge und Migration genauer zu beleuchten. Und deswegen ist heute bei uns im Münchner Studio der Referent für Migration und Arbeitsprojekte im Caritasverband der Erzdiözese München und Freising. Guten Morgen, Wilhelm Drechsler, ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen, Herr Miller, und einen schönen guten Morgen an die ganzen Hörer von Radio Horeb.
Herr Drechsler, jetzt sitzt mir gegenüber ein Mann mit schon ergrautem Haar. Und da ist die Frage, wie lang arbeiten Sie denn schon am Thema Flüchtlinge und Migration?
Ja, ich traue es mir kaum mehr sagen, es sind inzwischen über 30 Jahre, dass ich mit dem Thema Migration beschäftigt bin. Natürlich auch mit Flüchtlingen, aber auch mit anderen Migranten, auch mit gewissen eigenen Auslandserfahrungen. Und ich glaube, ich habe inzwischen alle Höhen und Tiefen fast mitgemacht, wobei trotzdem jeder Tag eine neue Herausforderung ist, denn die Probleme, die reißen nicht ab und auch ist es ständig in der politischen Diskussion und es gibt ein Auf und Ab. Und wir werden, glaube ich, im Laufe der Sendung auf die aktuellen politischen Entwicklungen auch noch zu sprechen kommen.
Wie können wir uns denn die Arbeit des Referenten für Migration beim Caritasverband vorstellen?
Ich glaube, ich fange zuerst bei unseren Mitarbeitern an, die draußen in der Praxis sind. Wir unterscheiden natürlich zwischen denjenigen, die sich um die Flüchtlinge vor allen Dingen kümmern, das heißt offiziell Asylsozialberatung. Die müssen sich ja natürlich um die Beratung kümmern, im Asylverfahren, das sehr komplex ist, das beim Bundesamt für Migration läuft, wo die Anhörung stattfindet. Da gibt es Ablehnungen oder die Anhörungen sind ungenau, die Menschen werden nicht wahrgenommen richtig, also man muss denen bei dem Verfahren helfen. Aber natürlich auch bei allen Dingen, die einen neuen Menschen hier treffen, der sich an die Kultur hier gewöhnen muss, hier im öffentlichen Bereich zurechtkommen muss. Das geht von den Verkehrsmitteln an, geht bis hin zu den Behörden, zu Arztbesuchen etc. Die Kinder müssen vielleicht in den Kindergarten etc. und so weiter. Die Schüler müssen mal schauen, dass wir die in der Schule entsprechend fit machen, zum Teil eben Hausaufgabenhilfen etc. Das ist dieser Bereich, der auf die Flüchtlinge trifft, die relativ neu sind. Auf der anderen Seite gibt es dann den Migrationsdienst. Das ist dafür alle Menschen, die eine sogenannte Aufenthaltsperspektive haben. Das heißt entweder anerkannte Flüchtlinge, aber auch andere Migranten. Die können jetzt aus Thailand sein, aus Afrika sein, Heiratsmigranten sein. Aber wie gesagt, viele kommen auch aus den europäischen Ländern, die dann gar keine Aufenthaltserlaubnis mehr brauchen.
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Flüchtling und Asylant?
Das Wort Asylant hat sich eigentlich so in den 80er Jahren als Unwort entwickelt. In der Geschichte war es sicherlich nicht so, kommt er aus dem Griechischen eigentlich, wo ein Mensch Asyl bekommt. Aber nachdem es auch in den 80er Jahren schon mal sehr viele Geflüchtete, das ist das modernste Wort, jetzt gab, hat man eigentlich das Wort Asylant als dauernd wie Simulant und so weiter, also in diese Wortreihe irgendwo eingepasst und damit ist es eigentlich zum Unwort geworden. Wenn, dann sprechen wir eigentlich von Asylsuchenden. Der Streit geht etwas darüber, ob man noch Flüchtlinge sagt. Ich sage jetzt, ich finde es kein Unwort, ich finde das durchaus passabel, denn auch Deutschland hat das Wort Flüchtling in seiner Geschichte sehr oft benutzen müssen, möchte ich sagen. Und Geflüchtete ist eigentlich das modernste Wort jetzt, dass die Menschen einfach ihre Heimat verlassen mussten. Aber es ist natürlich immer eine Grenze zwischen Migranten. Oder Migranten bezeichnen wir eigentlich auch als das Wort, das oben drüber ist wie ein Dach. Denn wenn ich jetzt nach Osteuropa schaue, Rumänien, Bulgarien, die bezeichnen wir natürlich vor allen Dingen als Migranten, sehr häufig als Arbeitsmigranten. Aber die Grenze ist natürlich sehr oft fließend wann jemand flüchten muss, vielleicht auch deshalb, weil er keine Existenzgrundlage in seinem Heimatland hat oder weil er halt tatsächlich verfolgt ist oder weil es Krieg gibt in seinem Herkunftsland.
Herr Drexler, jetzt lautet, Sie haben da schon ein Stichwort gegeben, oft ein Vorwurf, Flüchtlinge, das sind ja bloß Wirtschaftsflüchtlinge. Was ist eigentlich dagegen einzuwenden? Ich meine, wenn ich jetzt Familienvater in einem Land bin, wo es überhaupt keine Perspektive, keine Arbeit, im Gegenteil sogar große Not gibt, welcher Vater würde da nicht sagen, gut, dann gehe ich dahin, wo Arbeit ist und schicke mein Geld nach Hause?
Ja, wir sind ja bei Radio Horeb und da wird ja die biblische Geschichte sehr gerne herangezogen. Ja. Und wie war das mit dem Volk Israel? Das ist natürlich auch ausgezogen aus einer Not heraus. Ja, es gab Dürren und so weiter, also eigentlich im Prinzip aus wirtschaftlichen Gründen. Ja. Also Ägypten war es dann umgekehrt, da waren sie unterdrückt gewesen, weil sie eine Minderheit waren. Also es gibt die verschiedensten Hintergründe, Motive, warum Menschen ein Land oder ihre Herkunftsregion verlassen müssen. Und ich halte es nicht für moralisch verwerflich, wenn jemand sagt, ich muss woanders hingehen. Betrachten wir auch die deutsche Geschichte. Gerade so im 19. Jahrhundert sind ungefähr 8 Millionen Deutsche vorwiegend aus wirtschaftlichen Erwägungen nach Übersee gewandert. Man denke an unsere Großeltern, Urgroßeltern, 10, 12 und noch mehr Kinder. Das konnte weder die Landwirtschaft noch die Wirtschaft, die zwar vielleicht teilweise aufstrebend war, aufsaugen. Die Menschen hatten nur eine wirtschaftliche Perspektive, wenn sie ausgewandert sind. Und natürlich ist es momentan so, dass sich wirtschaftliche, soziale Probleme und auch politische Unruhen, die geben sich oft die Hand. Eins folgt dem anderen und umgekehrt. Und deswegen verlässt natürlich jemand, meinetwegen in Afrika, sein Land, weil es politisch instabil ist und damit natürlich auch keine wirtschaftliche Perspektive bieten kann. Und wie hat mir mal ein früherer Flüchtling aus Südafrika mal gesagt, das war so kennzeichnend, da war noch die Apartheid. Ich habe ihn gefragt, ja, Südafrika ist sehr weit weg, warum kommst du ausgerechnet nach Deutschland? Das ist eine Riesendistanz. Ja, hat er gemeint, ich bin verfolgt, ja, damals war noch die weiße Regierung in Südafrika, aber ich muss natürlich dorthin gehen, wo ich überleben kann und wo ich auch noch Geld verdienen kann für meine 3 Kinder, die zu Hause geblieben sind. Und da kann ich nicht irgendwo sein, wo es keine Arbeit gibt.
Warum ist es der Politik in Deutschland so wichtig zu unterscheiden, ist es jetzt ein Wirtschaftsflüchtling, ist es ein politisch motivierter Flüchtling, ist es eine verfolgte Ethnie, ist es religiös motiviert? Warum ist das so wichtig? Flüchtling ist doch Flüchtling. Ich meine, jemand geht ja aus einer existenziellen Not heraus, verlässt seine Heimat, wo er groß geworden ist, seine Familie. Das mache ich doch nicht aus Jux und Dollerei.
Da kommen wir natürlich jetzt in einen sehr kritischen Bereich rein.
Ja, dazu sind wir ja hier.
Ja. Nun, ich denke, moralisch muss man aufpassen, ist das überhaupt nicht verwerflich, wenn jemand woanders hingeht, weil er zu Hause keine Existenzgrundlage hat. Es gibt natürlich das Problem, dass Mitteleuropa, das ist nicht nur Deutschland, eine relativ dicht besiedelte Region ist einfach. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie viele Menschen das hier leben können. Und wir wissen natürlich auch, dass Menschen Angst haben vor Fremden. Ich denke, das wäre jetzt nicht das Problem, wenn eine kleinere Zahl Menschen käme, die auch aus wirtschaftlichen Gründen kommt. Aber wir haben ja in der Politik die Diskussion um die Obergrenzen. Wir können keine Obergrenze festlegen. Aber wir können natürlich sagen, jetzt wird es irgendwo schwierig, weil es sehr viele sind. Und da versucht die Politik natürlich abzugrenzen. Und es ist ja auch eine rechtliche Geschichte dabei, aus dem Dritten Reich entstanden, dass wir Menschen, die verfolgt sind, dass wir denen einen Schutz gewähren. Und da war nicht dabei gedacht, wie jetzt in Amerika oder in Australien, dass Menschen gezielt einwandern können. Andererseits haben wir natürlich auch eine Einwanderungsgesellschaft aus, in Anführungszeichen, wirtschaftlichen Gründen. Ging eigentlich vor allen Dingen los, wenn man jetzt die Nachkriegszeit betrachtet, so in den 50er, 60er Jahren, wie wir einen Arbeitskräftemangel hatten. Die Anwerbeländer sind ja bekannt. Da gab es aber ein gegenseitiges wirtschaftliches Interesse. Beispielsweise die Menschen aus der Türkei, die hatten wenig Arbeitsplätze, wenig Einkommen. Die waren natürlich durchaus aufgeschlossen, dass sie Deutschland gerufen hat. Das war ja tatsächlich so. Und Deutschland hat die Arbeitskräfte benötigt, um seinen Wirtschaftsaufschwung voranzutreiben. Also dahingehend ist es etwas Wechselseitiges. Und das würde ich auch sagen, dass das heute noch so ist. Und ein Arbeitsverbot, wir werden vielleicht zu dem Thema noch kommen, das ist kontraproduktiv für alle Beteiligten. Sowohl für die Volkswirtschaft hier, als auch für die Flüchtlinge, die hierher kommen. Erstens, wenn sie nicht arbeiten dürfen, sie brauchen Sozialleistungen, das kostet etwas. Dazu versauern die Flüchtlinge natürlich, sie können sich nicht entwickeln. Und wenn sie hier Geld verdienen können, also unser Direktor hat gesagt, sag nicht erwirtschaften, sag verdienen, das ist eleganter in dem Zusammenhang, ist ja auch richtig, sie tun etwas, verdienen etwas und können natürlich mit dem Geld, das sie vielleicht noch sparen können und in ihre Herkunftsländer schicken können, dort ein Stück weit Entwicklungshilfe betreiben und das ist wiederum etwas zu tun gegen die Fluchtursachen.
Jetzt haben Sie einen Sprung schon gemacht zum Thema mit der Arbeitserlaubnis von Flüchtlingen. Warum dürfen Flüchtlinge in Deutschland nicht gleich arbeiten? Ich meine, Arbeit ist doch die beste Integration. Ich meine, wie integriere ich einen besser, als wenn er mein Kollege ist oder der Schulfreund meiner Kinder?
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir halten das für einen Unsinn. Ich habe es ja schon angesprochen, sowohl volkswirtschaftlich wie auch individuell. Und es ist auch der beste Baustein für die Integration. Lassen Sie mich zwei Sätze zur Integration sagen.
Auch drei.
Gerne. Versuche es verknappt zu machen. Ja. Nein, ich vergleiche die Integration immer mit einem Tisch mit vier Beinen. Mhm. Die einen beiden, die ersten sind, ich muss zunächst mal die Sprache lernen. In der Computerbranche komme ich vielleicht mit Englisch durch. Aber wenn ich jetzt irgendwo in der Gastronomie oder auf Baustelle oder sonst irgendwo bin, ich muss schon die Sprache lernen, die hier gesprochen wird. Also das ist ein Tischbein, ein Baustein. Das zweite ist, ich brauche natürlich, um mich zu integrieren, Freunde. Freunde in der Gesellschaft, wo ich hinkomme. Nicht nur unter meiner eigenen Ethnie. Und die anderen beiden Bausteine oder Tischbeine sind dann natürlich mal die angesprochene Arbeit. Ich muss irgendwann in der Lage sein, meinen Lebensunterhalt selbstständig zu verdienen. Und ich brauche auch irgendwann eine Wohnung und kann nicht auf dauernd in einer Unterkunft oder in einem Heim oder sonst wo leben. So, und jetzt zurück nochmal zu dem Thema Arbeit. Also die Politik meint natürlich, wir dürfen den Flüchtlingen oder Geflüchteten nicht erlauben zu arbeiten, weil das wäre ja ein Anreiz. Dann würden noch viel mehr kommen. Das ist die Argumentation der Politik. Wobei es auch noch ein zweites Argument gibt von der Seite. Das sind jetzt nicht unsere Argumente, sondern die politische Seite. Das zweite ist natürlich noch, man will den einheimischen Arbeitsmarkt schützen. Schützen vor Dumping, also billigen Arbeitskräften. Die kommen natürlich aber ohnehin, die kommen zum Teil aus Osteuropa. Dafür haben wir aber den Mindestlohn eingeführt, was natürlich da bereits ein Schutz ist. Und ich habe jetzt diese Angst nicht, dass es erstens der große Anreiz ist und zweitens auch nicht, dass man damit die Löhne drücken würde. Es ist natürlich schon richtig, dass es manchmal eine gewisse Konkurrenzsituation gibt, ist aber regional sehr unterschiedlich. Deswegen gibt es auch noch im Gesetz die Möglichkeit der sogenannten Vorrangprüfung. Das heißt, die Arbeitsagentur, die die Arbeitserlaubnis erteilt, prüft, ob es einen Bevorrechtigten oder eine Bevorrechtigte gibt. Und die könnten jetzt sein aus Deutschland, die können sein aus anderen europäischen Ländern oder auch jemand, der zwar keinen deutschen Pass hat, aber eine Aufenthaltserlaubnis hat. Die wären alle bevorrechtigt gegenüber Geflüchteten, die sich noch im Verfahren befinden. Also dahingehend kann man den Arbeitsmarkt auch schützen. Und hier im Großraum München hat man das zum Teil bereits aufgehoben, diese Vorrangprüfung, weil die Betriebe wesentlich mehr Arbeitskräfte und vor allen Dingen Auszubildende suchen, als was sie hier auf dem einheimischen Arbeitsmarkt finden können. Also die ringen regelrecht drum, die betteln fast darum, schickt uns doch bitte endlich die jungen Flüchtlinge, wir brauchen Auszubildende. Funktioniert natürlich manchmal auch nicht ad hoc, denn stellen Sie sich vor, jemand kommt aus Somalia. Somalia gibt seit 20 Jahren eine Anarchie, immer irgendwo Krieg, kaum Schule. Wie können die Menschen das jetzt aufholen, was unsere Kinder jetzt mehr oder weniger seit dem Kindergarten alles gelernt haben, damit sie hier wirklich auch so weit sind, dass sie ausbildungsreif sind, also mithalten können in der Berufsschule. Das ist sicherlich ein schwieriger Weg, aber die Beispiele in der Praxis zeigen uns immer wieder, es ist kein unmöglicher Weg. Wenn beide Seiten mitmachen, also sowohl die Flüchtlinge motiviert sind, als auch die Arbeitgeber, dann funktioniert das. Und dazu kommt noch, wenn wir als Einheimische den Menschen wohlgesonnen sind, ist die Motivationslage wesentlich besser, als wenn die Menschen Ablehnung erhalten. Also das ist das A und O eigentlich. Zuerst angenommen sein, dann kann man den Menschen auch mal eine Grenze aufzeigen. Das brauchen durchaus Menschen aus anderer Kultur auch mal. Sie wissen ja nicht, wie geht's und wo geht's hier lang. Ich habe selber ein Patenkind, die kam mit 13 Jahren aus Somalia, eine junge Frau inzwischen, in einer gehobenen Position, schließt gerade ihren dritten Studiengang ab, nebenbei. Aber sie sagt mir immer wieder, du Willi, ich war so froh, dass du mir auch die Grenzen aufgezeigt hast, dass ich mich nicht verlaufen habe. Oder wenn ich mal in der Sackgasse war, dass du gesagt hast, kehr mal um, geh in die andere Richtung. Also das gehört mit dazu natürlich. Aber das menschliche Annehmen, das muss an erster Stelle stehen. Wobei es natürlich nicht heißen soll, dass wir alle Menschen gleichermaßen annehmen können. Ich sage immer, wenn es Treffen gibt mit Ehrenamtlichen, die Chemie muss natürlich auch stimmen. Ich kann auch einen Nachbarn haben, den ich seit Jugendzeit kenne und ich kann ihn trotzdem nicht ausstehen. Das gibt's auch, ja. Und das ist natürlich genauso, wenn es um Flüchtlinge geht, dass es sein kann, dass man sich einfach nicht versteht und man kann das nicht erzwingen.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Wir sind im Gespräch mit Wilhelm Drechsler, Referent für Migration und Arbeitsprojekte bei der Caritas in der Erzdiözese München und Freising. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Fragen hier zu unserem Thema haben, wenn Sie Fragen an Herrn Drechsler haben oder wenn Sie selber erzählen wollen, vielleicht sind Sie selber mal geflüchtet, vielleicht sind Sie aus der Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland gekommen sind. Vielleicht sind Sie aktuell nach Deutschland gekommen. Wenn Sie uns erzählen wollen, wenn Sie berichten wollen, wenn Sie Fragen haben, dann sind Sie eingeladen anzurufen. Das Hörertelefon, das ist jetzt freigeschaltet. Meine Kollegin Gabriele Lemmen-Feldges freut sich auf Ihren Anruf. Unter der 089-517-008-008 erreichen Sie uns hier im Münchner Studio. Unser Thema, ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands erreichen möchten, wählen Sie bitte vor 0049-89-517-008-008. Und bis dahin ein bisschen Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Unser Thema heute, ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Unser Gast im Münchner Studio ist Wilhelm Drechsler, Referent für Migration und Arbeitsprojekte im Caritasverband der Erzdiözese München und Freising. Wir sprechen ja über das Thema Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, haben die Frage erörtert, ja, kann man jetzt einfach jemand einen Vorwurf draus machen, dass er ein Wirtschaftsflüchtling ist, in Anführungsstrichen. Moralisch kann man ihm da überhaupt keinen Vorwurf machen. Herr Drechsler, warum tun wir Deutschen uns mit Flüchtlingen so schwer? Wir haben doch eine richtige Tradition im Flüchtlingsein. Wenn ich schaue, meine Eltern sind nach dem Zweiten Weltkrieg aus Oberschlesien und Donauschwaben nach Deutschland gekommen. Wir haben die Spätaussiedler, wir haben die Gastarbeiter. Eigentlich ist doch Deutschland ein Volk, das Erfahrung hat mit Migranten und mit Flüchtlingen. Warum tun wir uns so schwer?
Da haben Sie natürlich, du hast recht, diese Frage ist wirklich berechtigt. Es ist aber regional auch sehr unterschiedlich, liegt offensichtlich an Erfahrungswerten, ob Menschen Erfahrung haben mit Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen. Wenn Sie München anschauen, In München hat ungefähr 23% der Bevölkerung haben keinen deutschen Pass. 40% der Münchner haben einen sogenannten Migrationshintergrund. In München klappt das bestens. Wenn Sie aber dann in Ortschaften gehen, da wo es kaum Menschen gibt mit Migrationshintergrund, und Sie versuchen da bloß mal 20 Flüchtlinge unterzubringen, gibt es sofort große Ängste. Das Fachwort ist die Xenophobie. Ist den Menschen anscheinend auch irgendwo behaftet, in seinem Urwesen irgendwo. Es ist, der Fremde hat zwei Wirkungen. Einerseits, er macht neugierig. Andererseits ist er natürlich auch etwas, das kennt man nicht, das ist auch angstbesetzt. Und das ist irgendwas, das er zwiespalt. Und werden es natürlich sehr viele, kommen bei Menschen, die eher unsicher sind, natürlich noch mehr Ängste auf. Ich glaube, wenn man das vergleicht mit der Zeit nach dem Krieg, da waren es natürlich vor allen Dingen Flüchtlinge, die vor allen Dingen aus Deutschland waren, also innerhalb deutscher Flüchtlinge. Aber es gab dort natürlich auch andere Vertriebene, russische Gefangene, die hier geblieben sind, Polen, das hat auch geklappt. Und ich denke natürlich, dass es eine Frage der Haltung ist. Aber es gibt ein anderes Dilemma. Wir in Mitteleuropa haben Angst um unseren Besitz, die Besitzstandswahrung. Also da kommen jetzt welche, die möchten vielleicht auch irgendwas von unserem Teller abhaben. Und da stelle ich immer wieder fest, dass es eigentlich das der Hauptgrund ist, warum Menschen Angst haben vor Fremden, das Teilen. Man merkt auch die Erfolge der AfD sind oft dort sehr groß, wo Menschen Angst haben, abgehängt zu werden. Also auch Einheimische, die abgehängt werden. Und ich glaube, wir haben ein Problem innerhalb unserer Gesellschaft, die sogenannte Verteilungsgerechtigkeit. Und jeder hat Angst vor dem sozialen Abstieg. Und gerade in einer sehr kapitalistischen Gesellschaft, die wir ja inzwischen sind, da kann man natürlich sehr schnell runterfallen. Und davor, glaube ich, haben viele Menschen Angst. Und jetzt kommen die Fremden. Sind sie jetzt ein Konkurrent für mich am Arbeitsplatz? Arbeitet der vielleicht billiger wie ich? Oder aber ich muss mehr Steuern bezahlen, weil das etwas kostet. Und dazu vielleicht noch meine Gewohnheiten. Wenn man jetzt nach Bayern schaut, gibt es bekanntlich einen Trachtenverein, da gibt es einen Stammtisch, da wird ein Maibaum aufgestellt. Ja, was machen wir denn mit den Flüchtlingen? Ja, die passen doch da gar nicht dazu, die bauen jetzt eine Moschee vielleicht oder so. Ja? Also das ist einmal so ein gewisser Zwiespalt, wobei den Menschen dann oft irgendwann herauskommt. Und dann schauen wir wieder in die großen Städte, wo es Alltag ist. Das Zusammenleben funktioniert eigentlich blendend. Und wir sollten uns eigentlich von den positiven Beispielen dann leiten lassen. Und dazu gehört natürlich vor allen Dingen Kommunikation. Keine Angst vor Kommunikation. Das ist das A und O. Es gibt auch so einen alten Spruch, solange gesprochen wird oder geredet wird, wird nicht geschossen. Ist was Altes, Preußisches, Militärisches. Aber ist einfach auch nochmal das Unterstreichen, wie wichtig die Kommunikation ist. Und dazu gehört einfach die Bereitschaft, die Offenheit, dass ich mit dem anderen auch spreche. Denn wenn ich mit ihm nicht spreche, werde ich ihn nicht kennenlernen. Und wir kennen die Geschichten aus Brüder Grimms Märchen, diese Zuschreibungsprozesse, die Menschen, die im Wald leben, Hexen, Räuber. Also man kann den Menschen was zuschreiben und dem Unbekannten, dem Fremden, dem schreibt man natürlich sehr gerne etwas zu. Gewisse Urängste, die man eigentlich gar nicht wirklich greifen kann. Es kommt natürlich aber noch etwas dazu. Es gibt natürlich schon Konfliktsituationen. Man stelle sich vor, man ist der Flüchtling. Ich rede auch von Traumatisierungen dabei, da kommen wir vielleicht extra drauf. Aber der Mensch, der hier ankommt, hat ein gewisses Bild, wie es denn sein wird.
Ein Bild von Deutschland.
Ein Bild von Deutschland, was ihn erwartet. Und dann ist alles ganz anders. Es ist eine Enttäuschung für viele. Denn alle haben erhofft, ja, man kennt Deutschland wie ein Schaufenster. Und das inzwischen ist aber für den Flüchtling ist es umgekehrt. Der sitzt drin und schaut draußen nach draußen. Wir kommen vielleicht bei der Unterkunft noch drauf. Er schaut nach draußen und man lässt ihn nicht mitmachen. Und da kommen natürlich zum Teil auch falsche Erwartungen oder es ist einfach eine Riesenenttäuschung, dass man in einer Unterkunft wohnen muss mit Hunderten von anderen, mit denen man gar nicht zusammenpasst, sehr eng und alles. Ich darf nicht arbeiten, muss ein halbes Jahr in der Erstaufnahme bleiben und so weiter. Und das fördert natürlich zum Teil auch bei den Geflüchteten, wenn wir jetzt das elegante Wort benutzen, natürlich auch manchmal eine Verhaltensweise, die dann für einen anderen unverständlich ist. Wir erleben das immer wieder. Dann gibt es da doch wieder sowas. Ja, seinen Frust wird man mit Alkohol irgendwo betäuben. Und das kommt natürlich gar nicht gut an. Und dann sind es oft die Kleinigkeiten, woran sich dann die Gemüter irgendwo scheiden und es dann auch zu Konflikten kommt.
Also Sie haben die Erwartungshaltung von Flüchtlingen angesprochen. Ich meine, was für ein Bild haben die denn von Deutschland? Mit welcher Erwartung kommen die her?
Also man muss natürlich unterscheiden. Es gibt auch viele, die sind sehr aufgeschlossen, die haben sich bestens informiert. Die kommen auch aus einer sehr schwierigen, prekären Situation oft, also Krieg, Verfolgung. Die sind dann froh, dass sie da sind. Die sind froh, dass sie in Sicherheit sind.
Dass sie einfach am Leben
bleiben. Dass sie am Leben geblieben sind, ganz klar. Auch wenn sie alle Schwierigkeiten, also die Traumatisierungen, wie einen Rucksack mit sich tragen. Aber es gibt natürlich, man muss sich vorstellen, ich komme jetzt doch auf die Traumatisierung zu sprechen. Ich sehe es eigentlich mal, dass es drei Stufen gibt, wenn man es etwas vereinfacht darstellt. Menschen sind traumatisiert, weil sie im Krieg schlimme Erlebnisse hatten, weil sie vielleicht auch gefoltert wurden. Das zweite ist der Fluchtweg. Manche sagen immer Reise bei den Flüchtlingen, aber es ist eine Flucht natürlich, es ist eine brutalste Reise, wo die Menschenrechte nichts zählen, wo der Mensch nichts zählt, wo das Leben nichts wert ist. Und viele verlieren ja auch ihr Leben und es kommt hier keiner ungeschoren durch, ohne dass ihm wirklich schlimme Erlebnisse passiert sind unterwegs. Das ist die zweite Traumatisierung. Und die dritte, dann bin ich hier und es ist gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich war vor ein paar Jahren in Melilla gewesen, spanische Exklave in Afrika, bei Marokko. Und habe die Flüchtlinge dort interviewt, die noch nicht da waren. Und die hatten tatsächlich diese Vorstellung, wie viel Geld man hier verdient, dass es schöne Häuser gibt, dass die Menschen freundlich sind, das Wetter gut ist. Und wenn man sie dann gefragt hat, wo sie denn ihre Information her hätten, die ja doch nicht so ganz stimmig war. Und wenn man dann versucht hat, sie vielleicht von dieser falschen Meinung abzubringen, war auch die Antwort, na, du willst ja bloß nicht, dass wir hier dorthin kommen. Und nochmal zurück, woher war die Information? Es waren eigentlich das Internet, da könnte man sagen, ja, da kann man sich auch neutral informieren. Aber der Mensch saugt anscheinend das auf, was ihn dabei bestärkt, bei dem, was er dann unbedingt sich als Ziel gesetzt hat. Und dazu auch noch das Fernsehen. Und mir ist dann irgendwann klar geworden, wie war unser Bild von Amerika, USA, so in den 80er Jahren. Da gab es Dallas, J.R. Und das war in den Wohnzimmern bei uns. Und ich war vor 2-3 Jahren, war ich in Bulgarien, in den hintersten Ecken bei Omurtag, türkische Bevölkerung, sehr viele Roma. Es gab in jeder kleinsten, ärmsten Stube gab es einen Fernseher, Satellitenschüssel oben. Und was lief dort? Heidi Klum und Dieter Bohlen. Und wenn man dann gefragt hat, was willst du mal werden? Superstar. Also folge ich, die Medien spielen eine große Rolle, um dieses falsche Bild zu erzeugen. Und das transportieren wir natürlich als Exportgesellschaft, als Exportnation. Bei uns ist alles gut. Kein Wunder, dass die Menschen natürlich sagen, hey, da versuche ich es auch mal und gehe dorthin. Und dann stellt man fest, naja, das Leben ist wesentlich härter, wie man es im Fernsehen mitbekommt oder wie man es vielleicht auch vom Internet irgendwo recherchieren kann.
Das heißt, zum einen, kein Wunder, dass Sie mit falschen Erwartungen kommen, weil wir transportieren ja auch ein falsches Bild von uns nach außen.
Ach, die Touristen. Die Touristen, also wir Deutsche sind in der ganzen Welt unterwegs, ja, und geben natürlich auch ein Bild ab. Und ich war mal, wie ich in Melilla war, auf einem Trip noch in Teneriffa, habe dort einen jungen Mann kennengelernt aus Kamerun, der sich etabliert hatte. Und ich habe mich mit ihm auseinandergesetzt und dann hat er gesagt, ja, jetzt fahren wir auf die andere Seite der Insel, da wollte ich hin. Da dort nochmal die Flüchtlinge ankommen, die also aus Afrika stammen und in Teneriffa landen. Es waren aber keine Flüchtlinge da. Dann hat er gemeint, er ist Wundi, der junge Mann aus Afrika, mit seiner Frau, die er kurz vorher nachholen konnte. Ich zeig dir etwas, das gefällt dir bestimmt. Ich so, naja, okay, bin da offen, gehen wir halt dorthin. Da gemeint, da sind sie alle dort, die Deutschen, die Engländer, die Schweden, die Schweizer. Ja, was denken Sie, wo wir gelandet sind? Mir hat es nämlich gar nicht gefallen dort, und da war er sehr erstaunt drüber. Beim Ballermann von Teneriffa. Also sein Bild war gewesen, die Mitteleuropäer, die sind so, die gehen alle zum Ballermann, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass einfach dort die sich irgendwo treffen. Mhm. Das war anscheinend seine Vorstellung von unserer Kultur, Ballermann. Und so kann man sich natürlich Irritationen einholen.
Wirft ja auch kein gutes Bild auf unsere Kultur.
Nicht unbedingt, ja.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Wir sind im Gespräch mit Wilhelm Drechsler, Referent für Migration und Arbeitsprojekte im Caritasverband der Erzdiözese München-Freising. Sie können anrufen bei uns in der Sendung unter der 089 517 008 008. Macht Ihnen was Angst mit den Flüchtlingen? Wollten Sie schon immer mal was wissen? Haben Sie selber Erfahrungen mit Flucht und Vertreibung gemacht? Was hat Ihnen geholfen dabei? Wer hat Ihnen geholfen? 089 517 008 008, die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Wir hören etwas Musik.
In den Senegal ein bisschen.
Ganz ohne Ankündigung, die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen, Gast im Studio. Sie haben die tiefe Stimme gerade schon gehört. Wilhelm Drechsler vom Caritasverband der Erzdiözese München und Freising. Und ich sehe, wir haben schon Hörer in der Leitung und ich begrüße den ersten Hörer aus Leipzig. Hallo, ich grüße Sie.
Ja, ich bin Frau Sitte.
Frau Sitte, hallo, grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ich sage das jetzt nicht böswillig, ich will nur verbessern. Wir sind geflüchtet aus Schlesien. Wir sind Deutsche nach dem inneren Deutschland geflüchtet, als Deutsche. Also das ist ja nicht böswillig gewesen von dem Vortrag, aber das geht nicht. Denn auch unsere jungen Leute, wenn die das hören oder... Ja, das
ist. Also Sie wollen damit sagen, Sie sind ja als Deutsche, also als die sogenannten Volksdeutschen sozusagen in das Deutschland, in den heutigen Grenzen geflohen oder vertrieben worden. Willkommen im Club. Also ich stamme auch aus so einer Familie. Mutter aus Oberschlesien, Vater Donauschwabe. Also Sie meinen, dass das nicht so wirklich vergleichbar ist. Ist das Ihre Frage?
Das hat mit vergleichbar nichts zu tun. Das geht darum, wir sind geflüchtet. Ihre Aussage, das ist nicht ganz gut gewesen, nach Deutschland geflüchtet. Da muss man schon sagen, als Deutsche ins Innere von Deutschland geflüchtet oder vertrieben worden.
Dann gebe ich jetzt mal die Bemerkung weiter an meinen Studiogast.
Ja, es ist natürlich ein Unterschied, wenn man in die gleiche Kultur kommt. Aber der Grund war natürlich ganz ähnlich. Die Menschen sind vertrieben worden aus den deutschen Ostgebieten, aus Schlesien, auch aus dem Sudetenland und so weiter. Die Menschen sind auch nicht freiwillig dort gegangen. Es waren die politischen Wirren. Die Hintergründe müssen wir jetzt nicht erläutern oder näher betrachten, warum das passiert ist. Und die Menschen mussten fliehen, weil sie dort nicht bleiben konnten. Wenn ich das mit dem heutigen Syrien vergleiche, sind die Menschen natürlich auch fliehen aus Syrien genauso, weil sie dort nicht bleiben können. Es gibt keine Existenzgrundlage. Es gibt ja zigtausende von Toten dort. Man könnte natürlich fragen, warum gehen die Menschen nicht in den Libanon oder in die Türkei? Weil das naheliegender wäre, da wäre es vielleicht ähnlich wie bei den deutschen Flüchtlingen. Man spricht die gleiche Sprache. Da haben sie natürlich ein Stück weit recht. Und wenn ich es genau betrachte, im Libanon, da ist ungefähr jeder dritte, jeder vierte Bewohner ist dort ein Flüchtling. Es gibt aber ein Dilemma natürlich. Ein Flüchtling muss nicht nur irgendwo ein Zelt haben, er muss irgendwann auch eine Perspektive bekommen und er muss wirtschaftlich überleben können. Und die Versorgung in den Flüchtlingslagern zum Beispiel, in den Krisenregionen, die ist sehr, sehr schlecht geworden. Ungefähr der Tagessatz ist auf die Hälfte heruntergesetzt worden, weil die Länder, die in der Lage wären, dort einzubezahlen, das heißt der hohe Flüchtlingskommissar, der das verwaltet,
Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen.
Der Vereinten Nationen, ja. Der hat zu wenig Einnahmen, weil viele Länder nicht ihren Obolus entrichten. Das sind nicht nur die europäischen Länder, es gibt auch amerikanische und vor allen Dingen arabische Länder wie Saudi-Arabien, die hier zu wenig einbezahlen. Die Leidtragenden sind dann die Flüchtlinge, die einfach auch nur vom Notwendigsten her, sprich Lebensmittel, dort versorgt werden können. Und das war dann 2015 so, dass sich die Menschen auf den Weg gemacht haben, weil die Versorgungslage in vielen Flüchtlingslagern regelrecht zusammengebrochen ist. Und natürlich, von den Medien kennt man, in Europa ist es gut, da ist es sicher, da hast du was zum Essen, da bekommst du ein Dach über dem Kopf und vielleicht auch eine Arbeit und eine Zukunftsperspektive. Das hat natürlich gezogen und die Menschen sind natürlich weiter, denn in Bulgarien, da gab es diese Perspektive natürlich nicht. Ich erlaube mir auch nochmal einen Blick in die Geschichte zu werfen. Gerade so im 19. Jahrhundert, wir haben es am Anfang mal angesprochen. Es gab ungefähr 8 Millionen Deutsche, die auch aus, nicht unbedingt aus politischen Gründen, die waren natürlich auch dabei, aber vorwiegend aus wirtschaftlichen Gründen. Unsere Großväter, Urgroßväter hatten ja viele Kinder und die sind aus wirtschaftlichen Gründen dann nach Amerika, teilweise auch nach Kanada, also nicht USA, sondern nach Kanada oder auch nach Australien ausgewandert, selbst nach Südamerika. Das waren natürlich vor allen Dingen wirtschaftliche Motive. Und wenn man sagt, jeder soll dort bleiben, wo er ist, naja, unser Globus ist natürlich sehr eng zusammengerückt. Inzwischen ist man innerhalb von ein paar Stunden in einer völlig anderen Welt, in einem anderen Kontinent. Also es ist nicht mehr so wie vor 100 Jahren, wo es lange Schiffsreisen bedurfte. Die Menschen sind auch flexibler geworden. Und bei uns gibt es natürlich auch Arbeitsplätze, die nicht besetzt werden können. Und das spricht sich auch rum.
Ich danke der Frau Sitte für diese Bitte um Präzisierung. Jetzt habe ich aus der Nähe von Konnersreuth Frau Franz Saggins. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja.
Bitte schön.
Ja, ich möchte mal, ich bin ja 34 und ich habe auch das ganze Leben miterlebt. Wir mussten aber nicht fort. Aber ich habe erlebt, mit 44, 45 die Ostpreußen kamen und dann kamen die Schlesier und dann kam war der Krieg aus, dann kamen die Sudetendeutschen und das ging dann so weiter, dann kamen die Russlanddeutschen und dann kamen auch die Arbeiter, die waren von Jugoslawien raufgekommen sind.
Die Gastarbeiter.
Ja, und dann die Gastarbeiter, ja. Und ich war in 1989, weil die DDR gegangen ist, wir waren an einer Hauptstraße gewohnt, da sind Tag und Nacht, ja, geil, hat es ja die Trabis gekommen mit dem kleinen Auto nicht. Da hat niemand gesagt, die Autos stinken, haben die Leute schon gesagt, aber da hat sich niemand aufgeregt. Und wir haben immer gesagt, da muss doch niemand mehr daheim sein. Und jetzt kommen halt diese Leute, wir wissen nicht, warum. Und jetzt möchte ich Folgendes erzählen. Ich war in Medjugorje und da ist doch die Kirche immer jeden Tag schon voll. Und bis wir rausgekommen sind, hat eine Frau gesagt, ihr kommt aus Deutschland. Hat gesagt, ja, das sieht man, hat sie gesagt. Ich habe sie aber dann nicht gefragt. Und da hat sie gesagt, wir sind vor 40 Jahren nach Deutschland. Die einen, also in der ganzen Umgebung drunten in Medjugorje. Und die einen waren dann im Stuttgarter Raum und wir sind im Kölner Raum. Und dann haben wir geheiratet und dann haben wir zwei Kinder großgezogen. Und jetzt sind wir älter, jetzt haben wir uns in Medjugorje drunter ein Haus gebaut und die Kinder hätten drum bleiben können. Aber die sind auch wieder runter, weil sie so froh sind, dass es Arbeit gibt. Überall, wo die Mutter Gottes kommt, gibt es Arbeit. Und sie sind so froh und dankbar, dass sie das alles erleben durften. Aber die Deutschen waren mit uns sehr, sehr gut. Die haben uns alles gelernt und auch den Kindern. Aber wir sind froh, dass wir wieder nach Hause konnten.
Frau also Franz Sagins, dann danke ich Ihnen für den Hinweis. Ja, Sie haben da auch ein Stichwort gegeben, dass die Familie aus Medjugorje sagte, sie waren froh, dass sie dann auch wieder nach Hause konnten. Ja. Das ist ja richtig. Es gibt ja, wir reden ja eben hier gerade über die Thematik, über die Leute, die eben nicht mehr, gerade momentan nicht mehr nach Hause können, weil es einfach zu Hause der Tod auf sie wartet oder Gefahr. Und dann, was ich aber gerne festhalte, ist, dass diese Leute, die ihnen in Medjugorje begegnet sind, das Willkommen, die Offenheit, die ihnen entgegengebracht wurde, dass sie die sehr zu schätzen gewusst haben. Und jetzt möchte ich mal das Wort an den Herrn Drexler weitergeben. Es war ja so ein Stichwort, die sogenannte Willkommenskultur in Deutschland, ob die jetzt nicht bröckelt, ob hier nicht was kippt. Wie können wir uns diese Willkommenskultur, wie sie uns gerade die Hörerin geschildert hat, wie gut das bei den Menschen ankam schon vor Jahren, wie kann man sich die auch bewahren?
Ja, das ist natürlich auch eine gute Frage, aber ich möchte ein Wort aufgreifen, was Bitte. Unsere Hörerin gerade gesagt hat. Sie hat damals war es eine Jugoslawin, natürlich eigentlich Kroaten waren es wohl gewesen, die haben etwas ausgesagt, die in Deutschland haben uns alles gezeigt. Also sie heißt, die konnten etwas lernen. Wissen ist ein Kapital. Und die Politik, ich zitiere jetzt mal unseren Bundesentwicklungsminister von der CSU, den Gerd Müller, der hat gesagt, wenn der Wohlstand nicht nach Afrika kommt, dann kommt Afrika zum Wohlstand. Wenn wir jetzt das afrikanische Beispiel nehmen. Und wenn wir jetzt sagen, wir müssen was tun, damit die Menschen nicht fliehen müssen oder weggehen müssen, emigrieren müssen, dann müssen wir was tun gegen die Fluchtursachen. Es ist sicherlich momentan schwierig, in Syrien einzugreifen. Aber es gibt viele afrikanische Länder, da ließe sich durchaus etwas tun. Ich werde dann auch noch das Beispiel Senegal erwähnen, was dort passiert ist, was kontraproduktiv war. Aber sie haben gesagt, den Menschen wurde etwas gezeigt. Und ich sage jetzt, das Arbeitsverbot, dazu gehört ja auch ein Ausbildungsverbot, das jetzt viele Flüchtlinge trifft, das ist kontraproduktiv. Erstens mal, sie können kein Geld verdienen, um vielleicht zu Hause die Familie zu ernähren. Und zweitens, sie können auch nichts lernen, wenn sie keine Ausbildung machen können. Ausbildung heißt, entweder sie bleiben dann bei uns und wir brauchen in Zukunft mehr Menschen, die arbeiten, sagt schon unsere demografische Entwicklung. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Aber auch wenn sie wieder zurückgehen, wie die Familie aus Kroatien, die sie geschildert haben, dann ist es ein Kapital. Sie können dort investieren, sie können einen Betrieb aufmachen, sie können ihr Wissen weitergeben. Und wenn dort die Wirtschaft besser in Schwung ist, gibt es auch viel weniger Menschen, die gezwungen sind, ihr Land dann zu verlassen. Also den Menschen hier etwas zeigen, sie etwas lernen lassen. Es heißt ja auch in der Bibel, wenn ein Fremder bei dir lebt, dann sollst du ihn nicht unterdrücken und ihn behandeln wie einen Einheimischen. Und wenn ich jetzt sage, du darfst nicht arbeiten, dann ist es wirklich unchristlich und wir können nicht sagen, wir wollen die Werte des christlichen Abendlands verteidigen, wenn wir sie auf der anderen Seite selber aushebeln. Das passt nicht zusammen irgendwo, ja?
Moment mal, genau, das sind doch die Werte des christlichen Abendlandes, genau. Dass wir die bedrängt sind, aufnehmen. Das sind
dass
die Werte.
Dass wir sie aufnehmen und dass wir ihnen etwas zeigen, dass wir sie mitarbeiten lassen und wenn sie wieder nach, vielleicht auch wieder zurückgehen, denn niemand verlässt seine Heimat aus Jux und Tollerei. Fast jeder liebt seine Heimat und möchte irgendwann wieder dorthin zurückkehren. Und dann können sie zumindest das mitnehmen, was sie hier gelernt haben und das dort eben multiplizieren, vervielfältigen, an andere weitergeben. Also darum muss ich immer wieder appellieren, lasst die Menschen arbeiten, lasst die Menschen etwas lernen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und mit der Willkommenskultur, das haben wir tatsächlich erlebt, dass es natürlich schon auch wieder irgendwo ein Stück weit zurückgeht. Natürlich, es waren sehr viele Menschen, die gerade 2015 gekommen sind. Das gab natürlich ein Problem mit, vor allen Dingen mit Wohnraum, die Menschen zu versorgen. Und natürlich auch das eine oder andere Erlebnis, wo vielleicht nicht so optimal gewesen ist. Leider sehen wir immer bloß die negativen Dinge und nicht die positiven. Das Positive ist selbstverständlich. Benimmt sich einer falsch, dann steht er in der Bildzeitung. Macht er etwas Gutes, wird natürlich bloß marginal darüber berichtet, weil es keine Schlagzeile abgibt. Und wir sollen wirklich immer das Positive sehen dabei. Die meisten Menschen, auch wenn sie jetzt aus Arabien kommen, aus Afrika kommen, sie wollen sich integrieren, sie wollen ihren Beitrag leisten, sie wollen ihre Arbeitskraft einbringen, sie wollen auch Freundschaften mit den Einheimischen. Und ich denke, das sollte man sich immer vor Augen führen und weniger die Angst walten lassen, denn Angst ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber. Und auch wenn wir mal irgendwie einsteuern müssen, vielleicht Grenzen ziehen müssen bei manchen Dingen, es ist die Frage, machen wir das mit Verantwortungsbewusstsein und einem positiven Herz oder weil in uns irgendwie sowas wie Angst und Hass wächst? Das ist falsch.
Oder auch der Neid, Sie haben es ja vorhin genannt, der Verteilungsneid, dass ich vielleicht doch noch zu wenig abkriege, die anderen mir was wegnehmen.
Und wir sagen vielleicht noch was zum Senegal, oder ist ein Hörer in der Leitung?
Sprechen Sie zum Senegal,
bitte. Sag ich zum Senegal. Also Senegal wird ja als sicheres Herkunftsland eingestuft, so wie die Westbalkanländer, also Kosovo bis Bosnien. Und erstaunlich war für mich, wieso plötzlich die letzten 2-3 Jahre vermehrt auch Flüchtlinge aus dem Senegal kamen. Da herrscht vielleicht nicht die massive politische Verfolgung, wobei es auch im Senegal Ecken gibt, wo Boko Haram und so weiter aktiv ist. Also die sind in Nigeria, aber das adäquat dazu, also wie gesagt, islamistische Bewegungen, die einige Ecken im Senegal bedrängen. Aber es gab was anderes. Die vorhergehende Generation im Senegal, die hat haben viele im Ausland gearbeitet, in Italien, in Frankreich, in der Automobilindustrie, auf dem Bau. Diese Arbeitsplätze gibt es nicht mehr. Die sind zurück und für die Jungen gibt es keine Alternativen. Da gibt es aber noch etwas. Es gab bei der Caritas letztes Jahr ein Jahresmotto, das hieß, weit weg ist näher als du denkst. Und es ist tatsächlich so.
Das heißt?
Im Senegal haben in der Vergangenheit viele Menschen vom Fischfang gelebt. Der Atlantik ist sehr fischreich. Man hat die Fische gefangen, verarbeitet, zum Teil auch in die Nachbarländer exportiert. Es gibt keine Fische mehr, weil die Industrieländer haben mit ihren großen Fischtrollern die Fische weggefangen. Für die Senegalesen ist ein ganzer Wirtschaftszweig damit mehr oder weniger runtergegangen. Man stelle sich jetzt vor, was in Deutschland passieren würde. Ich sage jetzt mal Abgasskandal bei verschiedenen Automobilherstellern und plötzlich müssten die Fabriken schließen. Ich glaube, es würde gar schon zusammenbrechen, wenn wir keine Automobilindustrie mehr hätten. Und im Senegal hat man einen Wirtschaftszweig einfach kaputt gehen lassen, aufgrund dessen, weil die Industrieländer einfach beim Fischefangen effektiver waren und wir natürlich den Fisch gerne und billig auf unserem Teller haben wollen. Und da sind die Zusammenhänge wieder. Also wir können nicht trennen, etwas, was bei uns passiert oder unser Verhalten, es hat doch immer einen Einfluss, auch in anderen Ländern. Und wir merken das natürlich sehr stark oft bei den Wirtschaftsbeziehungen. Also die sind einfach einseitig und da müssen wir natürlich tatsächlich ansetzen.
Jetzt begrüße ich aus Köln Frau Hüsken. Hallo, grüße Gott.
Grüß Gott. Ja, also alles, was Sie sagen, ist an sich sehr schön und gut, nur leider müsste man viel mehr trennen, Flüchtling aus wirtschaftlichen Gründen, der ja dann ein Einwanderer sein könnte. Sie sagten immer, ja, die sind eingewandert, aber nicht geflohen. Geflohen, der vor Krieg und vor Terror. Die sind wahre Flüchtlinge und die sind auch sehr dankbar und die sollte man jederzeit und alles für sie tun. Nur, wir haben in Köln, ich selber habe einiges erlebt, sehr viele Herrschaften, die einfach nicht Terror, wenn man mit der Straßenbahn fährt, fragen Sie mal die Polizisten, dass die Leute davor Angst haben. Ja, und zwar berechtigte Angst. Und manchmal die Leute, die dann nicht allein auf die Straße gehen, man kann die Mädchen nicht hin. Wenn man läuft, wird man von Leuten angerempelt, ja, und man, es passiert nichts. Es wird, die sagen immer, die Presse würde immer die Angst schüren. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sagt, uns ist das passiert, ja, ja, das sind so kleine, das sind Einzelfälle. Es sind hier nicht Einzelfälle. Ich habe Sachen wirklich erlebt, die so schlimm waren, wo ich gesagt habe, nee, jetzt gehe ich nicht mehr auf die Straße. Und ich bin, weiß Gott, nicht ängstlich. Es gibt auch sehr liebe Flüchtlinge und sehr Leute, die sehr dankbar sind, aber auch alles tun können. Und was eben ein ganz großes Problem ist, was leider auch viel zu wenig in die Öffentlichkeit kommt. Die christlichen Flüchtlinge, die werden in den Lagern wirklich, wirklich von islamisch geprägten Mitflüchtlingen in einer Weise unter Druck gesetzt und auch gefährdet. Das kommt leider viel zu wenig raus. Die sagen immer, ja, es ist, wir sind alles Christen und alles gut und schön. Und ich würde auch jeden aufnehmen, der wirklich Flüchtling ist und auch mit wirklichem, ehrlichen Begehren kommt, hier etwas zu tun.
Frau Hüsken, Sie haben uns ein paar Stichworte geliefert. Der Herr Drechsler hat schon kräftig notiert. Jetzt geben wir ihm die Chance zu einer Antwort. Frau Hüsken, danke und ein Gruß nach Köln.
Ja, zuerst mal danke an Frau Hüsken, vor allen Dingen, dass sie unterscheidet. Es gibt Menschen, die verhalten sich falsch. Das geht nicht. Das ist ganz richtig so. Und wir haben natürlich ein gewisses anderes Dilemma. Das stellen wir vor allen Dingen immer fest, dass den nordafrikanischen Ländern, dass eine bestimmte chancenlose Schicht vor allen Dingen von jungen Männern flieht, die wenig Bildung haben und wenig Perspektive. Und mit denen gibt es tatsächlich Probleme. Natürlich kommt hinzu, viele sind mit einem Arbeitsverbot belegt, also sie dürfen nicht arbeiten und das ist natürlich auch kontraproduktiv. Ich habe persönlich da eine etwas härtere Einstellung. Wenn jemand es nicht schafft, hier sich beruflich zu etablieren, zu arbeiten, dann muss man tatsächlich die Frage stellen, ob er hier richtig ist. Klar, wenn jemand natürlich traumatisiert ist und einfach nicht mehr kann, dann braucht er trotzdem seinen Schutz. Aber wenn es dann nicht geht, und darum sollte jeder zumindest die Chance bekommen, hier seine Arbeitskraft einzubringen, wenn er sieht, er ist hier der Sache nicht gewachsen, dann sollte die Person und natürlich auch das Kollektiv Deutschland sich tatsächlich überlegen, ob das hier die richtige Stelle ist. Sie haben auch angesprochen, der Zwist zwischen christlichen Flüchtlingen und vielleicht nicht christlichen in den Unterkünften. Wir haben Umfragen gemacht und es konnte in keinster Weise bestätigt werden, dass es religiöse Auseinandersetzungen gab in den Unterkünften. Ein großes Problem ist allerdings, wenn die Menschen die Perspektive verlieren. Sie müssen jetzt ein halbes Jahr in einer Erstaufnahme leben, dürfen zum Teil gar nicht raus, wenn sie aus einem sicheren Herkunftsland sind, dann ist der Aufenthalt unbefristet und das führt dann zu den Aversionen. Ein syrischer Flüchtling oder einer aus Eritrea, der darf arbeiten, einer aus Nigeria oder aus Afghanistan darf dann meistens nicht arbeiten. Und das bringt dann natürlich große Konflikte mit sich. Und das stellt man gerade bei den Nigerianern fest.
Da kommt dann der Neid unter den Flüchtlingen.
Ja, da gibt es dann Aggressionen und so weiter. Und das ist auf der Kleinigkeit und bringt es zum Entzünden, die ganze Geschichte. Und wenn man darauf angesprochen wird, auf Gewaltdelikte und so weiter. Also in meiner Heimatstadt, da haben wir eine Erstaufnahme, eine Kleinstadt, Fürstenfeldbruck, wo ich wohne. Und da sind eigentlich 1200 Plätze in dieser Erstaufnahme. Und die Polizei bestätigt auch, wenn es Konflikte gibt, die sind zu 95% immer innerhalb der Unterkunft, weil es eng ist, weil es perspektivlos ist, die Leute sich auch gar nicht verständigen können. Und dann gibt es oft Reibereien eben halt um Toiletten, Duschen, Nasszellen, Küchen. Also da entzündet sich das. Das wird aber bei uns Deutschen nicht anders sein, wenn wir unter ähnlichen Bedingungen leben müssten. Aber Sie haben natürlich durchaus recht, es gibt auch junge Männer, die natürlich verzweifelt versuchen, möglichst schnell vielleicht eine Partnerin zu finden und gehen dabei offensiv oder zu offensiv vor. Das erleben wir schon auch mit. Ja. Und es mag ein gewisses Dilemma sein, dass die, ich sage jetzt mal, Migration einen gewissen männlichen Überhang hat, denn rund 70-75% der, ich sage jetzt mal, Geflohenen, man kann sie vielleicht teilweise auch als Migranten bezeichnen, sind männlich, weil natürlich sowas wie Flucht oder die Reise oder die Migration, egal wie man es bezeichnen mag, sehr gefährlich ist. Gerade für Frauen noch gefährlicher. Aber umso bedauerlicher ist es, wenn die anerkannten Geflüchteten dann oft auch nicht in der Lage sind, weil sie nur einen subsidiären Schutz bekommen haben, ihre Familien nachzuholen. Denn die Familien wirken immer wieder stabilisierend. Und ich erlebe es immer von Menschen, die alleine hier sind und die Familie vielleicht noch im Krisengebiet. Die sind auch nicht in der Lage, wirklich die Sprache zu lernen, sich zu integrieren, weil sie von der Sorge geplagt sind, was passiert mit meinen Angehörigen.
Aus Wolgast begrüße ich jetzt den Herrn Zirzow. Hallo, ich grüße Sie.
Grüß Gott und vielen Dank für die Runde bis jetzt. Und zwar möchte ich sagen, ich habe einen Artikel, wo die Person geschützt werden muss. Das ist eine christliche Frau, die sich als Migrationshelferin in einer Unterkunft arbeitet. Und die hat eine junge Frau da angesprochen, die hat ein kleines Kind und war auch schwanger und hat gesagt, na, in dieser Situation und so, wieso wollen Sie denn noch Kinder? Da hob die Frau ihr Haupt und sagte, wir müssen noch viel mehr Kinder haben, denn wir erobern Deutschland mit unseren Kindern. Und da müssen wir uns Deutsche fragen, wollen wir Deutschland erhalten, wenn wir keine Kinder mehr haben? Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Außerdem brauchen die Muslime nicht mehr mit dem Schwert kommen, sondern sie kommen mit ihren Kindern. Und das muss uns sehr zu denken geben. Vielen Dank.
Danke für den Einwand, Herr Zirzow. Ja, ein Gruß gerne. Nach Wolgast.
Dankeschön.
Also diese Argumente gibt es natürlich immer wieder mal, dass jemand, der radikal ist, sowas von sich gibt. Aber die Statistik sagt etwas ganz anderes aus. Die Menschen, die sich hier etabliert haben, wir sehen es jetzt an unseren ehemaligen Gastarbeitern vor allen Dingen. Ich habe aber auch Freunde, die Muslime sind. Je besser sie etabliert sind, desto weniger werden die Kinder. Und auch die Gastarbeiterfamilien haben in der nächsten Generation meistens auch bloß nur ihre zwei Kinder. Also das, glaube ich, wird nicht passieren. Das ist momentan vielleicht eine Idee von einigen Radikalen, die irgendwas predigen, die vielleicht auch gar nicht hier sind, die im orientalischen Ausland irgendwo leben. Aber tendenziell, jeder, der hier irgendwo dann sieht, aha, wie komme ich denn zurecht, wie kann ich mir etwas erwirtschaften, der wird nicht mehr die 10 Kinder haben, der wird auch keine 3 mehr haben. Meistens geht es dann runter auf die 2-Kinder-Familie. Also da habe ich jetzt die wenigere Angst, dass wir aufgrund der vielen Kinder von Migranten dann überrollt werden würden.
Als nächste Hörerin begrüße ich Frau Schneider. Hallo Frau Schneider, ich grüße Sie. Gruß nach Schöneiche.
Ja, danke schön. Ja, guten Morgen. Ich möchte bloß sagen, wir sind 47 aus der Heimat, mussten wir raus, ja. Und ich will bloß sagen, dass es meinen Eltern ja sehr schwer gefallen hat. Und meine Großeltern, die waren schon betagt und die mussten alle ihre Heimat verlassen. Und wir waren dann 5 Wochen auch unterwegs in Viehwagen, wie es so war, und sind dann in die Nähe von Berlin gekommen. Und da hat uns eine Tante dann aufgenommen. Und da hatten wir erst mal Unterkunft in einem Zimmer. Und mein Vater, der wollte wieder sich selbstständig machen. Denn er hat ja Haus und Hof stehen gelassen. Und war ja auch Landwirt gewesen. Und er hat sich dann wieder selbstständig gemacht. Aber ich will bloß sagen, die Eltern waren beide 50 Jahre und meine Mutter hatte 9 Kinder geboren und haben nochmal den Anfang gewagt, ja, und haben es gemacht. Aber ich will bloß sagen, wir sind damals als Deutsche nach Deutschland gekommen, aber wir wurden auch schief angesehen und waren auch nicht willkommen. Es war für meine Eltern sehr schwer. Wir Kinder, ich hatte noch einen jüngeren Bruder und eine Schwester, die war älter als ich. Ja, wir haben das nicht so empfunden. Aber ich weiß jetzt erst, was meine Eltern durchgemacht haben.
Frau Schneider, ich danke Ihnen dafür dieses Zeugnis und für den Beitrag, was Sie uns erzählt haben. Vielen Dank. Ein Gruß nach Schöneiche. Herr Drechsler, die deutschen Flüchtlinge, die nach Deutschland geflohen sind, sind nicht immer mit offenen Armen aufgenommen worden. Das sind auch Erzählungen, die sich in meiner Familie so ereignet haben. Das war nicht immer die Eitelfreude. Dennoch kommt bei vielen Flüchtlingen aus der damaligen Zeit, wenn ich das so aus Familientreffen bei mir in der Familie sehe, auch die große Dankbarkeit durch von denen, die sie aufgenommen haben und die Chancen, die ihnen geboten wurden. Sie haben das vorhin auch viel erwähnt, die Möglichkeit zur Bildung, die Möglichkeit zu arbeiten. Die Frau Schneider hat es gerade erwähnt, dass ihre Eltern im Alter von 50 ein Neuanfang möglich war, dass diese Chancen geboten wurden. Was kann in Deutschland noch passieren, dass den Flüchtlingen auch wieder diese Chancen geboten werden, dass sie einen Neuanfang wagen können, dass sie eine Perspektive haben, ja, und vielleicht auch wieder mit Perspektive in ihre Heimat zurückkehren, wenn dort wieder Frieden ist, dass sie dort wieder ihr Land aufbauen können. Was kann da in Deutschland passieren? Was ist da noch drin?
Also zunächst mal danke an die Frau Schneider. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, dass wir nicht die gleichen Schemas wiederholen, wo Flüchtlinge nicht gut aufgenommen wurden. Und vor allen Dingen war es ja in der Zeit so, die Flüchtlinge, die innerdeutschen Flüchtlinge, kamen ja in ein kaputtes Land. Deutschland war am Boden gelegen und jetzt sind wir eigentlich ein prosperierendes Land. Und deswegen sollten wir eigentlich wirklich alles tun, damit, wenn Flüchtlinge hierher kommen, sie vor allen Dingen gut aufgenommen werden, aber natürlich auch, ich sage es jetzt mal so, ich sage es den Kindern immer, den Ernst des Lebens kennenlernen. Und das können sie nur, wenn sie in alle Bereiche der Gesellschaft integriert sind. Und da ist das Erste einfach der Arbeitsplatz, die Ausbildung. Da müssen wir die Flüchtlinge mit hineinnehmen, auch damit sie etwas mitnehmen können, falls sie nicht dauerhaft hier bleiben und damit sie auch in der nächsten Generation was weitergeben. Und heute spricht kaum ja jemand, bist du Flüchtling aus dem Sudetenland gewesen, aus Schlesien, die jetzige Generation, die lebt ganz selbstverständlich hier, die haben zwar vielleicht nur ihr gewisses Bewusstsein, wo sie mal herkommen, aber es sind alle gleichberechtigt hier. Egal, ob der seit 5 Generationen in Bayern ist oder erst seit 2 Generationen, die sind gleich. Und ich erlebe es auch von vielen Menschen, die als ehemalige Gastarbeiter kamen, die völlig etabliert sind in der 2. und 3. Generation. Und ich bin überzeugt, ich kenne ja auch Flüchtlinge, die vor 25, 30 Jahren kamen, auch aus Äthiopien, wo die Kinder inzwischen Abitur gemacht haben, studieren und so weiter und hier einen besten Beitrag in die Gesellschaft einbringen und sie eigentlich, wenn sie nicht ein bisschen anders ausschauen würden, in keinster Weise wegzukennen wären. Also dahingehend bin ich sehr optimistisch, dass wir das schon schaffen werden. Ich sage nicht, dass jedes Jahr 1 Million Flüchtlinge kommen muss, aber eine etwas geringere Zahl, das werden wir hinbekommen, wenn wir guten Willens sind.
Herr Drechsler, jetzt ist er in letzter Zeit in den Medien war es mit den sicheren Herkunftsländern. Beispiel jetzt Afghanistan wird als sicheres Herkunftsland bezeichnet. Deswegen kann man abgelehnte Asylbewerber zurückschicken. Jetzt nehmen wir aber Afghanistan so nicht wirklich als ein sicheres Land wahr. Wir hören von Anschlägen, von Attentaten, Aktivitäten des Islamischen Staats etc. Was bitteschön ist das Kriterium für ein sicheres Herkunftsland? Welcher Maßstab wird denn da angelegt?
Die Verfolgungsdichte. Das ist jetzt ganz einfach ausgedrückt.
Das müssen Sie eindeutschen, bitte. Das müssen Sie eindeutschen.
Also es ist grundsätzlich so, dass das Auswärtige Amt, das muss immer einen Lagebericht erstellen. Und dazu müssen die Botschaften Berichte über das Land abliefern, wo sie halt ihre Station haben. Sei es jetzt in der Türkei, sei es im Senegal, sei es in Nigeria, wo auch immer. Da müssen Berichte gemacht werden von den Botschaften. Und in diesen Bericht fließen eben auch Dinge ein, was dort passiert. Wie zum Beispiel, wie schaut es aus mit der öffentlichen Justiz und so weiter, mit Übergriffen von der Polizei. Und alle diese Dinge sind eigentlich ein Kriterium, ob ein Land als sicher gilt oder nicht sicher gilt. Und da gibt es aber noch ein zweites Kriterium, ob ein Land hier in Deutschland zu den Privilegierten gehört oder nicht. Da wird zugrunde gelegt, die Anerkennungsquote beim Bundesamt für Migration und die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge. Die prüfen ja, und da haben jetzt Länder wie Eritrea, wie Somalia oder vor allen Dingen die Syrer, die haben eine Anerkennungsquote, die an die 100% herangeht. Also 90%, einige sind sogenannte Dublin-Fälle, aber das ist eine andere Geschichte. Bei den Afghanen ist es momentan sehr umstritten, weil die Anerkennungsquote im Jahr 2016 bei 55,8% lag. Das heißt also über der Hälfte.
Ja, aber dann ist doch der Maßstab nicht das, der Zustand im Land, sondern der Zustand in meiner Aktenlage.
Darum habe ich gesagt, es gibt zwei Dinge. Ob ein Land hier privilegiert ist oder ob es ein sicheres Herkunftsland ist. Mhm. Das sichere Herkunftsland, jetzt wiederhole ich mich leider, sind die Kriterien, wie die Verfolgungsdichte ist. Ob ein Land hier privilegiert ist, liegt an der Anerkennungsquote. Und Afghanistan kann man keinesfalls als sicheres Land bezeichnen. Es ist auch nicht die Absicht, das als sicheres Herkunftsland zu deklarieren, sondern sich nur, dass man jemanden zurückschicken kann, dass es soweit sicher ist. Dagegen der hohe Flüchtlingskommissar, der hat gesagt, die letzten 2-3 Jahre hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan deutlich verschlechtert. Bloß inzwischen hat man natürlich Angst, oh Gottes Willen, was sagen denn die Wähler, wenn so viele Afghanen zum Beispiel da sind, dann versucht man doch mal, sie zurückzuschicken, egal ob sie dort sicher sind oder nicht. Angeblich gäbe es ein paar Ecken. Der hohe Flüchtlingskommissar hat in seiner Stellungnahme eine andere Ansicht, als wie jetzt beispielsweise die deutsche Politik.
Also hier spiegelt sich auch aktuelle Tagespolitik und Wahlkampf wider, was ein sicheres Herkunftsland ist oder was nicht.
Ob ein Land sicher ist.
Herr Drexler, zum Schluss der Sendung, was kann jeder Einzelne, der was tun will, tun? Nicht jeder ist da berufen, dass er in ein Flüchtlingslager geht und dort irgendeinen Dienst tut. Was kann jeder Einzelne tun?
Also ganz, ganz wichtig ist, dass Sie, wenn Sie mit Kollegen reden, mit in der Familie reden und so weiter, dass man es rausnimmt, dass Menschen Vorurteile haben, ohne die nicht begründet sind. Dass sie mäßigend wirken in unsere Gesellschaft hinein, dass sie sagen, grundsätzlich Mensch ist Mensch und Mensch bleibt Mensch, egal welche Hautfarbe er ist und wo er herkommt, auch wenn er nicht dauernd in Deutschland bleiben kann, grundsätzlich sollen wir den Menschen zuerst mal positiv gesonnen sein. Das heißt Willkommenskultur. Die anderen Dinge können wir zum Teil der Politik überlassen, aber im Privaten, da müssen wir wirken, dass die Menschen nicht plötzlich feindselig werden und vielleicht sogar zu Gewalttaten gegen Flüchtlinge neigen, grundsätzlich zunächst mal vorurteilsfrei den Menschen begegnen, und das vermitteln wir allen.
Herr Drexler, vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Danke, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern Rede und Antwort gestanden sind.
Herr Miller, ebenfalls vielen Dank und vor allen Dingen Dank an die Hörer von Radio Horeb, dass Sie heute zugehört haben.
Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Gast im Münchner Studio war Wilhelm Drexler, Referent für Migration und Arbeitsprojekte im Caritasverband der Erzdiözese München und Freising. Hier bei uns verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.